Das kommt natürlich drauf an. Ich schätze, Sie wollen ein bisschen auf meine Berufsschuhe anspielen.
Das ist ja ein Arbeitsgerät letztendlich, aber genau. Auch eine Requisite bei Ihnen.
Eine Requisite und tatsächlich auch ein Instrument, denn ich bin unter anderem auch professionelle Stepptänzerin. Mhm. Und da hat man natürlich im Laufe der Zeit viele, viele Stepptanzpaare angesammelt. Also ich würde mal sagen, da komme ich schon auf 8, die ich derzeit benutze. Und in meiner Tanzschule selber habe ich mittlerweile knapp 100 Paare, die sich alle Schüler auch ausleihen können.
Okay, also das ist deutlich mehr, als meine Frau besitzt. aber das ist auch kein Wunder. Sonntagvormittag, ausschlafen, nichts tun, Zeitung lesen, Radio hören. Können Sie das auch oder sind das Fremdworte für Sie?
Das sind keine Fremdworte für mich, in der Tat, allerdings eher weniger am Sonntag, sondern das gönne ich mir dann manchmal eher am Montag, da meine Hauptarbeitszeit tatsächlich am Wochenende ist und da ist eigentlich Action nonstop angesagt.
Wie steht denn eine Tänzerin auf? Machen Sie Qigong-Übungen vor offenem Fenster oder gleich Gymnastik oder stehen Sie einfach auf, trinken Kaffee?
Ja, also wenn ich aufstehe, das sieht nicht besonders sexy aus, denn ich humple erstmal aus dem Bett, ist tatsächlich so. Und das ist auch schon als ich jünger war. Es ist tatsächlich so, wenn man sehr viel tanzt und seine Füße benutzt, die ersten Schritte, die sind tatsächlich erstmal unangenehm. Ich muss mich so ein paar Meter einlaufen und dann ist alles wunderbar. Und ich fange tatsächlich nicht gleich mit Übungen an. Also ich bin keine Balletttänzerin. Ich glaube, diese Disziplin hätte ich nicht aufbringen können. Also ich mache eher die geistige Arbeit am Morgen und dann kommt eher so Mittag, Nachmittag, dann kommt mein Körper so richtig in Schwung.
Mhm. Tanz und vor allem der Stepptanz, Theater, Gesang, haben wir gesagt. Welche der Sparten ist Ihnen denn die liebste?
Das kann ich in der Tat nicht sagen, weil für mich alles ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch manchmal mein Problem, weil man natürlich für jede Sparte auch immer üben muss. Man muss dranbleiben, man muss trainieren, man muss es ständig benutzen. Und das ist dann manchmal schwierig, alle drei Gebiete gleichwertig zu beachten. Aber am liebsten mag ich es wirklich, wenn ich in einem Theaterstück spielen kann. Da darf ich auch singen, da darf ich auch tanzen. Und das gelingt mir gerade in den Shows, die ich selber produziere und in Theaterstücken dann natürlich hervorragend.
Und das, was Sie tun, fast immer schon in Begleitung von Kind und Kegel in Nürnberg, nicht gerade dem Ausbildungsmekka für diese Berufe. Wie haben Sie sich das alles drauf geschafft?
Ja, das war in der Tat nicht ganz einfach, weil wie Sie schon sagen, normalerweise, wenn man eine Schauspielausbildung machen möchte, dann muss man aus Nürnberg raus. Also die staatlichen Schulen befinden sich eben in den Metropolen und da ich sehr früh Mutter geworden bin und zwei kleine Kinder hatte, war für mich dieser Weg jetzt nicht mehr offen. Ich habe Privatunterricht genommen, ich habe mir sehr viele amerikanische Stepptanzlehrer gesucht, die gerade in den 80er Jahren hier viele Workshops gegeben haben im Bereich Tanz, speziell Stepptanz. Ich habe mir Schauspiellehrer gesucht vor Ort, hier vom Schauspielhaus oder auch von München. Das ist jetzt nicht allzu weit entfernt gewesen. Auch Gesangslehrer habe ich auch hier in Nürnberg dann glücklicherweise gefunden.
Also eine Self-Made-Woman sozusagen in dieser Beziehung. Aber der Gesang ist weiter eine Passion von Ihnen. Vor allem die sehr wandlungsfähige Stimme kommt zur Geltung auf Ihrer neuen CD.
Mhm. Lieblingslieder, Lieblingsmänner.
Warum dieser Titel?
Ist ein bisschen eine Zweideutigkeit. Also die Komponisten meiner Lieblingslieder sind tatsächlich durchgehend Männer. Von daher zählen sie schon einmal zu meinen Lieblingsmännern. George Gershwin, Duke Ellington, Fats Waller. Aber zwischen den Songs erzähle ich sehr viele Geschichten, unter anderem aus meinem Leben. Und da waren auch durchaus häufige Männergeschichten, das darf ich schon zugeben. Also in meinem Alter natürlich kann ich schon auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Aber ich nehme mir natürlich die künstlerische Freiheit, auch dazu zu dichten. Und das ist für die Zuschauer vielleicht manchmal ein bisschen spannend, weil sie denken, oh, diese Geschichte, die kann aber nicht wahr sein. Oder, oh, das hat die wirklich erlebt. Also ich lasse da meine Zuschauer gerne so ein bisschen im Ungewissen.
Begonnen haben Sie ja sprichwörtlich auf der Straße.
Ja.
Herr Oliver Tissot hat Sie da aufgelesen, oder wie?
Ja, wir haben uns so gegenseitig aufgelesen, würde ich mal sagen. Also wir waren schon bereits in der Schule zusammen in der Theatergruppe, wie das ja dann häufig so ist. Und haben uns nach der Schule nach kurzer Zeit wieder getroffen und haben festgestellt, beide unsere Leidenschaft für den Stepptanz, dass wir die entdeckt hatten. Und dieser Stepptanz war dann bei unserem Straßentheaterprojekt, was wir mit ehemaligen Mitgliedern unserer Theatergruppe gemacht hatten, war einfach der Hingucker schlechthin. Also da blieben die Leute stehen, waren fasziniert. Und aus diesem Straßentheaterprojekt hat sich dann ganz schnell ein Duo-Projekt entwickelt, die White Hot Pepper Steppers, die also wirklich so 87, 88 durch die Innenstadt von Nürnberg tingelten.
Und nicht nur das, sie sind dann richtig international auch unterwegs gewesen, oder?
Ja, das war also ein rasanter Sprung, und zwar von der Fußgängerzone Nürnbergs in das kulturelle Programm der Bundesrepublik Deutschland anlässlich der Olympiade in Seoul.
Aufgewachsen sind Sie in der Südstadt in Nürnberg. Arbeitermilieu, hoher Migrantenanteil. Wie hat Sie das geprägt?
Ich denke, ich bin dadurch sehr bodenständig. Nürnberg ist ja mittlerweile wirklich sehr, sehr weltstädtisch und ich habe es selber ja erleben dürfen seit Ende der 60er Jahre, wie sich das ganze Bevölkerungsbild gewandelt hat. Und für mich ist das sehr, sehr aufregend und sehr spannend und ich finde das sehr, sehr positiv, dass wir da so viel Zulauf haben aus aller Welt mittlerweile.
Was waren Sie für ein Kind in der Südstadt? Schon immer durchsetzungsstark, selbstbewusst oder?
Nein. Ich war als Kind, es gibt ja auch oft solche Künstlerbiografien, ich war sehr schüchtern. Ich war sehr in mich zurückgezogen. Ich war Einzelkind. Ich hatte sehr viel Angst auch oft vor anderen Kindern, insbesondere vor Jungs.
Nicht wahr? Und kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, ich habe mich so in meine kleine Welt eingesponnen, habe so meine eigenen kleinen Vorstellungen gemacht, habe mich verkleidet, bin in Rollen geschlüpft. Also das habe ich für mich alleine schon sehr, sehr früh praktiziert und habe dann, als ich Teenager war, durch die Schultheatergruppe wirklich so ein bisschen mein Coming-out dann gehabt. Da auf der Bühne, da konnte ich auf einmal so sein, wie ich es gern wollte. Ich fühlte mich frei und das hat auch meinem Selbstwertgefühl dann einen großen Auftrieb gegeben.
Ihre Eltern wollten Sie vor dem Tingeln und Tangeln der Schauspielerei schützen. Sie hätten sogar was anderes studieren können, oder?
Ja, ich habe Abitur gemacht und dann war der Plan, Biologie zu studieren. Und dann war aber der Plan, lieber was Handwerkliches machen. Dann wollte ich tatsächlich Goldschmied werden, dann wollte ich Uhrmacher werden, habe schon eine feste Stelle an einer Schule im Schwarzwald gehabt. Mhm. Und dann kam aber glücklicherweise mein erstes Kind dazwischen.
Mein Gast heute, Julia Kempkins, Tanzenthusiastin und Tanzfachfrau aus Nürnberg von der Roten Bühne und der Tanzfabrik. Was für eine Art Tanzschule ist die Tanzfabrik denn?
Ja, also wir sind weder Gesellschaftstanzschule noch eben Fitnessstudio. Wir bieten eigentlich alles an, was man alleine tanzen kann. Also das geht von Ballett über Jazz, über Hip-Hop, über Charleston, über afrikanische Tänze und Bollywood-Tänze und Irish Dance. Aber wir haben uns auch spezialisiert bei den Paartänzen auf die alten Vintage-Tänze, also Lindy Hop, Boogie Woogie und demnächst auch noch Tango, den argentinischen. Wir haben ein ganz buntes Spektrum. Wir haben Schüler von 3 Jahre bis knapp 80 Jahre, die bei uns tanzen. Es ist eine große, bunte Tanzfamilie mit also Schülern auch durch die vielen Migranten natürlich aus aller Welt.
Das ist das Stichwort. Sie öffnen Ihre Türen jetzt sogar für Flüchtlinge.
Ja, das war mir eben sehr wichtig, insbesondere als ein Asylantenwohnheim direkt einige Meter neben uns eröffnet hat, dass ich meine Klassen für Flüchtlinge offen habe. Und es ist mir auch gelungen, wirklich Jugendliche, aber auch Ältere zu mir in die Kurse zu bekommen. Und sie fühlen sich da sehr wohl und sie haben einen wirklichen Zugewinn. Sie fühlen sich gesundheitlich wohler, sie fühlen sich psychisch wohler. Und es ist natürlich ein schönes, optimales Umfeld, einfach auch Kontakt aufzunehmen mit Einheimischen.
Was macht das mit diesen Flüchtlingen, außer dass sie was zu tun haben?
Sie können ihr Deutsch üben. Es gibt ihnen Selbstbewusstsein. Und es ist ein Miteinander. Also sie helfen mir auch, wenn Not am Mann ist. Also da haben sich sehr schöne Freundschaften auch dadurch entwickelt.
Die Lieblingsmänner haben wir ja vorhin schon besprochen. Auf der CD sind die Komponisten. Aber es gibt ja auch ganz reale Lieblingsmänner. Wie muss denn ein Mann sein, wenn er ihr Lieblingsmann sein will?
Er muss unbedingt ganz viel Humor haben. Er muss ganz viel Geduld haben, besonders mit mir. Er muss extrem belastbar sein und er muss unheimlich flexibel sein.
Und dürfte Ihr Lieblingsmann auch gerne in Burlesque-Shows gehen, wie Sie sie in der Roten Bühne anbieten?
Aber selbstverständlich.
Was genau ist Burlesque? Viele haben ja da keine genaue Vorstellung davon. Viele haben Dieter von Thies im Kopf und Strapse und High Heels. Andere denken wieder an Travestie. Was ist Burlesque?
Ja, mit ersterem liegen sie schon mal gar nicht so verkehrt. Es hat tatsächlich viel mit Strapsen, mit Nylonstrümpfen, mit Korsetts, mit sehr erotischer Wäsche zu tun. Burlesque ist ein neu entdeckter erotischer Tanz, den es im Grunde schon immer gab, also auch in der Bar zum Krokodil selbstverständlich. Und es ist auf einem sehr stilvollen Niveau, weil die Burlesque-Tänzerin eben nicht alles zeigt. Es ist kein Striptease, es ist kein Porno. Und gerade deshalb finden unsere Shows wahrscheinlich so viel Zulauf, weil das ist etwas, was die Leute eben in unserer freizügigen Zeit auch vermissen. Burlesque hat schon auch sehr viel mit Rollenspiel zu tun. Also die Tänzerinnen überlegen sich wirkliche Geschichten, die sie auf der Bühne während ihrer Nummer erzählen. Es ist nicht nur ein reiner Tanz. Wenn getanzt wird, ist es auch bei uns wirklich auf sehr hohem professionellen Niveau, oft mit Live-Gesang. Aber im Laufe dieses Stückes muss es natürlich Gründe geben, weshalb man sich gewisser Kleidungsstücke entledigt. Das kann auch mit sehr viel Humor passieren. Es kann auch auf dramatische Weise passieren. Und am Schluss ist es schon so, dass die Burlesque-Tänzerin nur noch im Slip dasteht und oben herum fast ohne dasteht. Fast ohne, das heißt, sie hat immer noch Pasties und Tassels an.
Tassels. Für
Pasties und Tassels auf Fränkisch, das sind die Nibbelhüdler mit die Bommeler droh.
Dieses Wort finde ich klasse. Sollte zum fränkischen Wort des Jahres gekürt werden, finde ich. St. Peter, das ist der Ortsteil, der Stadtteil, in dem Ihr Theater sich befindet. Das klingt für manchen von auswärts so wie St. Pauli. Also das Thema Rot auch im Namen, dieses etwas frivole, halbseitende Image, da spielen Sie aber auch damit, ne? Als Markenzeichen letztendlich.
Das Wort Rote Bühne kreiert sich tatsächlich aus unserer Innenausstattung. Also wir haben die typische Theaterfarbe, roter Vorhang, roter Teppich, rote Sofas. Daraus hat sich der Name ergeben. Und das war ja auch schon, bevor wir die erste Burlesque-Show überhaupt bei uns stattfinden ließen. Wir wurden natürlich sehr oft schon drauf angesprochen, hat es was mit Rotlichtmilieu zu tun, klingt so ein bisschen puffig oder aber politisch, ist das was von der SPD oder sind da jetzt die Kommunisten? Also es sollte eigentlich ursprünglich nicht in diese Richtung gehen. Zum Thema Burlesque passt es wiederum ganz gut dazu, aber wir haben ja natürlich nicht nur Burlesque, wir haben auch jede Menge Kabarettisten, Musikprogramme und aber Rote Bühne ist Rote Bühne.
Und man kann das auch lernen, diesen Burlesque-Tanz mit allen Accessoires?
Ja, wir unterrichten das auch in der Tanzfabrik, sowohl Kurse als auch Workshops, als auch ganz viele Junggesellinnenabschiede in den letzten Jahren. Und da ist eben das Schöne, wir haben einen riesigen Kostümfundus mittlerweile. Und da merkt man wieder, wie das in der Natur der Frau einfach wirklich drin liegt. Man will sich so gerne schmücken.
Aber das bieten Sie auch für Männer an?
Für Männer bieten wir es jetzt tatsächlich auch erstmalig an. Allerdings haben wir uns da einen Intensivworkshop ausgedacht, der schon sehr in Richtung Schauspiel geht. Das geht dann wirklich über 3 Tage. Und es geht darum, dass auch der Mann eine Rolle für sich findet. Also möchte er jetzt mal wirklich so den richtig maskulinen Mann in sich entdecken und ihn auf der Bühne darstellen? Oder will er seine weibliche Seite darstellen? Es ist sehr, sehr spannend. Es hat sehr viel mit Selbsterfahrung auch zu tun. Das erfordert auch sehr viel psychologisches Feingefühl. Und es ist ganz erstaunlich, wie sich Männer in diesem Workshop dann auch öffnen.
10 Jahre gibt es jetzt diese Rote Bühne mit allen Auf und Abs, die man sich vorstellen kann. 2013, da waren Sie kurz vor dem Aus, dann sind Sie auch noch ausgeraubt worden. Gibt es Zeitpunkte, wo man alles hinschmeißen will?
Ja, das war 2013, war wirklich für mich der Punkt erreicht. Da war ich vor der schweren Entscheidung, dass ich doch alles aufhören muss, damit ich nicht mich privat in den finanziellen Ruin einfach bringe. Und da ich auch noch 2 schulpflichtige Kinder habe, war das für mich die Entscheidung, nein, ich muss das aufhören. Und dann kam aber doch noch ein Punkt, wo ich gesagt habe, einmal versuche ich es noch. Ich nehme nochmal alle Kräfte zusammen und habe eine PR-Aktion gestartet, habe Mitstreiter mobilisiert und habe tatsächlich auch die Politik ein bisschen wachrütteln können, sodass wir letztendlich mehr Unterstützung bekommen haben, sodass wir doch aus dieser Talsohle heraus konnten. Wir sind natürlich noch lange nicht über den Berg. Es ist ein ständiger Kampf. Aber wir konnten uns konsolidieren, sodass wir also jetzt richtig mit Vollgas doch auch weitermachen.
Und vor allem dann 2016 eben die 10 Jahre auch feiern mit einer neuen Eigenproduktion.
Ja, das ist eine Uraufführung. Die Blechtänzerin nennt sich das Stück und es spielt in Nürnberg im Jahr 1932-33. Genau zu dieser Zeit, kurz vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Es spielt in einem kleinen freien Kellerkabarett. Da wird politisches Kabarett gemacht. Da werden frech frivole Tänze und Chansons gezeigt. Es wird Jazzmusik gespielt, natürlich alles das, was den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge war. Ja. Und es kommt auch zu einem Zusammentreffen mit Julius Streicher, dem damaligen Frankenführer. Und er erkennt in der Theaterprinzipalin eine seiner ehemaligen früheren Geliebten. Und umgekehrt. Also es entsteht eine sehr spannende Situation. Es befinden sich natürlich auch Juden oder vermeintliche Juden im Ensemble. Dieses Stück ist eine Tragikkomödie. Es ist sicherlich sehr gewagt, diese doch sehr ernste Thematik in einer Komödie mit viel Musik, Tanz und Show-Elementen zu verarbeiten. Aber ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird.
Wenn Sie Freizeit haben, was machen Sie da?
Ich bemühe mich vor allem immer um genug Schlaf. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Und ich kann gut abschalten. Also ich kann dann auch wirklich mal eine Stunde lang mal tatsächlich ein Buch lesen. Also da ist mir dann auch alles egal. Da kann ich dann abschalten.
Auch mal Kollegen anschauen, was die so machen?
Ja, absolut. Also wenn ich mal einen freien Abend habe, dann gucke ich immer gleich, was kommt im Theater, was kommen für Konzerte. Also die Gelegenheit nutze ich sofort. Und jetzt in Berlin bin ich mal, dann schaue ich mir natürlich da auch was an. Das ist ganz wichtig, ja.
Wie ausbaufähig ist denn die Nürnberger Szene so, die Nürnberg-Fürth-Erlanger Szene, muss man ja sagen? Oder sind wir da ganz gut bedient?
Wir sind gut bedient mit Künstlern, aber das Problem ist wirklich noch Veranstaltungsorte auch. Also das ist, finde ich, sehr begrenzt, was bei uns an vor allen Dingen freien Theatern gibt. Und deswegen ist mein Langziel auch wirklich noch für das Theater Rote Bühne ein eigenes festes Haus zu bekommen. Im Moment sind wir in der Tanzschule noch untergebracht, können deswegen nur Samstag, Sonntag spielen. Also das nächste große Projekt nach der Blechtänzerin ist noch ein eigenes Haus für die Rote Bühne zu finden, sodass auch ganz diese vielen fantastischen Künstler hier in der Region noch eine bessere Plattform finden.
Den berühmten Fallschirmsprung im Leben, den haben Sie schon gewagt, habe ich gehört.
Ja.
Wie war's?
Oh, fantastisch. Das würde ich jederzeit wieder machen. Also ich nehme es mir jeden Sommer vor, hatte nur noch nicht die Zeit.
Und keine Angst gehabt, dass ich da ins Bodenlose zu stürzen, einfach so?
Tatsächlich nicht. Ich würde mich nie Bungee-Jumping trauen. Hm. Das wäre grauenhaft für mich. Aber nein, das war für mich auch schon, wenn das Flugzeug sich so langsam hochschraubt, dieses brummende Geräusch, das hatte eine wahnsinnig fast einschläfernde Wirkung auf mich.
Ach, Sie haben geschlafen und dann hat man Sie aus dem Flugzeug geschmissen.
Genau, ja, so ungefähr.
Okay. Na dann. Gibt es denn noch was, wovon Sie noch träumen, was Sie noch machen möchten, was Sie noch lernen wollen?
Ich möchte alles noch besser können. Ich möchte noch besser singen können. Ich freue mich wahnsinnig jetzt aufs Theaterspielen mit der Blechtänzerin. Das ist auch eine wirklich anspruchsvolle Schauspielrolle. Als Schauspielerin möchte ich gerne noch mehr arbeiten können und mal mit einem meiner Produktionen wirklich auf Tournee gehen können, dass man mal so en suite eine Sache durchspielen kann. Das wäre für mich noch so ein Traum.
Marika Rück, das ist auch so ein Vorbild von Ihnen. Die stand ja auch noch mit weit über 80 auf der Bühne.
Ja.
Wär das was für Sie?
Da muss ich Ihnen sagen, mein allerneuestes Soloprogramm, das heißt, wo ist Marika, die mit dem Röck? Ich habe tatsächlich schon ein Marika-Röck-Programm.
Dass es Ihnen noch sehr lange und immer wieder gelingt, die Menschen zum Lachen, Staunen oder zum Nachdenken zu bringen und dass wir Spaß haben, Sie auf der Bühne und wir im Zuschauerraum. Julia Kempkin, das wünsche ich Ihnen und vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Sonntagsgespräch.
Ich danke Ihnen.